Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Wir wollen an dieser Stelle die Karriere und Kunst von Judd Apatow vertiefen, anlässlich des Kinostarts von The King of Staten Island. Den Regisseur selber haben wir ja gerade gehört. Dazu habe ich Stefan Stuckmann eingeladen, selber Comedian und Drehbuchautor und Kenner der US-amerikanischen Comedy-Szene. Hallo.
Hallo.
Als ich dich vor der Sendung gefragt habe, ob du dich in der Comedy-Kunst von Apatow auskennst, kam gleich eine ganze Welle von Links und Hinweisen auf mich zu. Was fasziniert dich so sehr an seiner Arbeit?
Oh, es ist schwer, das so in der Kürze zu sagen, einfach weil er so viel gemacht hat. Ich hatte, gerade bevor ich hergefahren bin, habe ich nochmal auf seine Wikipedia-Seite geguckt, um sicher zu gehen, dass ich nichts vergessen habe, und habe gesehen, ich habe die Hälfte vergessen. Aber nicht, weil ich viel vergessen habe, sondern weil er so viel gemacht hat und schon so lange im Geschäft ist. Aber wenn man eine Sache rauspicken müsste, dann ist es so, er steht für eine bestimmte Art von Comedy-Schule, die sich so durchgesetzt hat in den letzten 30 Jahren. Und das ist interessant, wenn man aus Deutschland da so drauf guckt, weil es in Deutschland gibt sowas eigentlich nicht, eine Comedy-Schule. Im angelsächsischen Raum sehr wohl. Also in Großbritannien, das die ältere Comedy-Kultur hat, kommt es tatsächlich ganz stark von den Universitäten. Also wenn man eine Liste machen würde von den 100 größten Comedians des 20. Jahrhunderts oder bis heute aus Großbritannien, dann ist wahrscheinlich die Hälfte oder zwei Drittel davon haben entweder in Cambridge oder in Oxford studiert. Also das ist eine krasse Comedy-Schule im angelsächsischen Raum, die sehr stark von Autoren geprägt wurde. Und Ähnliches gibt es in den USA, wo das aber ganz lange unentschieden war. Es gab ganz lange eine von den Universitäten ausgehende Autoren- und Comedy-Kultur, also viele davon auch aus Harvard, und gleichzeitig aber so ab den 60ern so eine Impro-Comedy-Kultur, also die ganz stark ausgeht aus dem Schauspielerkontext. Schauspieler spielen quasi Theater aus Szenen, die improvisiert werden, aus ganz klaren so Szenenvorgaben, aus denen dann teilweise halb- oder einstündige Stücke entstehen nach. Und im Laufe der Jahre auch immer mehr aus einem verschulten System heraus, wo man sich Regeln überlegt. Und tatsächlich bis in die 80er Jahre gab es diese zwei Schulsysteme nebeneinander. Also wenn man so guckt, zum Beispiel einen Film wie Airplane, der glaube ich 1980 rauskam, wahnsinnig erfolgreich war, komplett geschrieben von Leuten, die aus Harvard kamen und die sich wirklich jeden Witz sauber auf Papier überlegt haben. Und wenn man sich diese Witze anguckt, alles für die damalige Zeit sehr lustig und sehr innovativ, aber immer auch ganz klar am Reißbrett konstruiert und fast schon mathematisch geschrieben.
Intellektueller und Ansatz, müsste man dann sagen.
Ein Intellektueller,
ne?
ja. Natürlich auch verkopfter, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Auf der anderen Seite dann diese, also auch interessanterweise privatwirtschaftlich organisiert. Es gibt so drei Comedy-Schulen in den USA, von denen das ausgegangen ist. Footlights, Groundlings und Second City waren es, glaube ich, die drei aus Chicago, New York und Los Angeles. Das in den 60ern angefangen hat und dann immer mehr Tempo aufgenommen hat. Und tatsächlich dann Judd Apatow in den 80ern in Los Angeles, da gab es The Improv, so ein Comedy-Theater, wo viele von diesen Leuten sich getroffen haben, wo er auch das erste Mal Stand-Up gemacht hat, wo er viele andere Leute kennengelernt haben, die Stand-Up gemacht haben, die Impro-Theater gemacht haben. Und tatsächlich so dann dieses System rund um ihn herum, diese ganzen Leute, die mit ihm Impro-Comedy und Stand-Up-Comedy gemacht haben, haben dann Ende der 80er, Ende 90er quasi die komplette Branche übernommen. Und heutzutage ist es so, dass es absolut tonangebend, diese Impro-Comedy, wenn man sich heute anschaut, okay, wo kommen die Leute her, dann ist es eigentlich immer Second City oder eine von den anderen Schulen.
Was sind denn seine Themen als Comedian, also sowohl als Drehbuchautor, Regisseur als auch Stand-Up-Comedian?
Ich glaube, es ist ganz klar so Adoleszenz, Heranwachsen. Also ich habe mal von ihm gelesen, dass er sagte, er fragt immer, wenn er sich mit einem neuen Thema beschäftigt oder mit einer neuen Rolle, mit einem neuen Schauspieler, fragt er immer, where's your wound? Also wo ist deine Wunde? Und wenn man Apatows Werk anguckt, dann findet er diese Wunde eigentlich immer irgendwo in den Teenagerjahren. Irgendwo in der frühen Jugend, in der späteren Jugend, so im Anfang. Und das führt dann auch dazu, dass man sein Werk eigentlich, kann man entlang dieser Linie total gut ordnen. Und es ist aber auch interessant, weil es auch innerhalb dieses Werkes noch ein Spektrum gibt. Also es wird viele Filme, wo diese Adoleszenz so ein bisschen alberner, so ein bisschen penelerhafter besprochen wird. Das sind so Filme wie Ananas Express oder Anchorman, Superbad. Und dann aber auch viele Filme, wo es dann so ein bisschen tiefgänger wird. Und wo zum Beispiel The 40-Year-Old Virgin, wo es tatsächlich auch eigentlich, also es ist eine 40-jährige Hauptfigur, Steve Carell, aber tatsächlich eigentlich ein Teenager-Thema. Also ich bin Jungfrau und wie viel haben andere Sex, wie funktioniert Sex?
Also auch die Angst vorm Sex.
Die Angst vorm Sex, ja, wer bin ich uncool, also wie funktioniert Leben, wie funktioniert Männlichkeit und dann auch so Sachen, wo er mitproduziert hat, wo er mehr Mentor war, zum Beispiel so Girls von Lena Dunham, wo er Executive Producer war oder Love, auch eine Netflix-Serie, wo es tatsächlich alles ein bisschen tiefsinniger besprochen wird und wo es auch um Adoleszenz geht oder um dieses, also eigentlich Coming of Age, aber auf einer anderen, ein bisschen melancholischeren Ebene und eher so im Stile von einer Dramedy.
Wie breit ist denn sein Spektrum des reinen Humors? Wie kann man das beschreiben?
Oh, schwer zu sagen. Also ich glaube, er ist nicht als Feingeist bekannt, aber tatsächlich, wenn man so Sachen anschaut wie Girls, wo er tatsächlich auch mitgeschrieben hat, ist es natürlich ich meine, er ist jetzt, wie alt ist er? Anfang 50, glaube ich?
52.
52. Also das ist, also ich glaube, da kann man schon sagen, das ist jetzt so langsam sein Alterswerk. Und ja. Er hat ja auch, ich glaube, er hat nur Töchter, er hat 2 oder 3 Töchter.
2.
Und ich glaube, das wirst du mir gleich noch sagen, ich glaube, das prägt ihn auch stark. Ich glaube, ja. Das hat er im Zusammenhang mit seinem Stand-up mal gesagt, dass er, dass das seine Perspektive so ein bisschen verschoben hat auf Themen. Und ich glaube, das spürt man in seinem Werk.
Spannenderweise sind es ja dann doch stark Männerbünde. Also die Idee der Adoleszenz wird vor allem an männlichen Figuren durchexerziert, also gerade in den Filmen, wo er Regie führt. Das ist ja auch immer die Frage, auch ein Vorwurf übrigens von Schauspielerinnen, mit denen er zusammengearbeitet hat, dass die weiblichen Figuren neben den männlichen, die dann wirklich große Sprünge machen, sich entwickeln, schon irgendwie ja fast schon langweilig abfallen. Also ist das jemand, der sich vielleicht stärker wirklich für eine männliche Perspektive, also jetzt wertfrei interessiert und die weibliche weglässt, oder ist das nicht so leicht, wenn man hinguckt, dass er eben auch an Girls mitgearbeitet hat.
Ah, interessant. Ja, also ich glaube, ich würde vermuten, dass er, genau wie wir alle als hoffentlich moderne Männer, diese Entwicklung im Laufe der letzten 20, 30 Jahre mitgemacht haben und noch nicht fertig sind. Das kann man, glaube ich, auch an ihm ganz gut beobachten, weil er natürlich von Dingen ausgehend kommt, die sehr stark aus einer männlichen Perspektive kommen und sich dann im Laufe der Jahre da deutlich breiter aufgestellt hat. Also ich habe zum Beispiel, das hatte ich vorhin vergessen, der erste große Amy Schumer-Film, da hat er Regie geführt. Und das war noch vor, ich glaube, das war vor Girls, knapp vor Girls. Und dann sein Stand-up, wo er tatsächlich jetzt mehr auch über sein Leben als Vater spricht und als Vater von Töchtern. Ich glaube, dass tatsächlich der Versuch in ihm selber oder ganz automatisch die, so das Heranwachsen von ihm als Mann in dieser Welt.
Da kommt ja die Geschichte hinzu, dass es immer auch Mentorengeschichten sind in seinen Filmen. Also es gibt immer eine Figur, die einer anderen etwas beibringen muss oder kann. Erst dadurch passiert etwas. Mhm. Und Judd Apatow gilt ja selbst als eine Art Mentor. Viele Schauspieler, Comedians sind groß geworden, indem er ihnen geholfen hat, ihre ersten Filme zu machen. Amy Schumer ist ein Fall, Jonah Hill könnte man nennen, James Franco sicherlich auch. Ja. Ist das eine Rolle, die er selber gern annimmt? Hast du das Gefühl, dass das auch eine Rolle ist, die gesucht wird in der amerikanischen Comedy-Szene, dieses Prinzip Lehrer-Schüler?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, interessanterweise hat er das ja geerbt. Ne? Also es gibt so, er selber sagt ja immer, sein großer Mentor war Gary Shandling. Ja. Und es gibt viele Comedians, die sich auf Gary Shandling beziehen. Also der in den USA viel, viel bekannter ist als in Deutschland, aber der so gerade als in den 80ern, in den 90ern so als Comedians Comedian galt. So. Also das, was David Bowie oft so für Musiker ist, war Gary Shandling oft für Comedians. Und der hat Judd Apatow Ende der 80er, glaube ich, unter seine Fittiche genommen und hat ihn ein paar Jahre mitschreiben lassen bei The Larry Sanders Show und hat ihn dann auch Regie führen lassen. Er hat dann da so seine ersten Schritte als Producer gemacht. Und Judd Apatow hat ihn, glaube ich, auch verewigt. Gary Shandling ist vor ein paar Jahren gestorben und Judd Apatow hat eine Doku über ihn gedreht. Ich glaube, The Zen Diaries of Gary Shandling. Ich weiß gar nicht, wo man den in Deutschland gucken kann.
Ja, aber gar nicht.
Ich gar nicht, gar wahrscheinlich. Und wie immer. Aber ich glaube tatsächlich, das hat er sich von ihm abgeschaut, also hat es tatsächlich von ihm geerbt, aber man muss ja dazu sagen, sowas muss man auch in sich tragen. Also weil Hollywood ist auch ein hartes Pflaster, es gibt eine Menge Egos auch. Also ich glaube, Comedy ist generell ein bisschen kollegialer als andere Fächer, aber trotzdem, also wenn man nicht ein sehr netter Mensch ist, der bereit ist, mit allen seine Ideen zu teilen, dann wird man auch nicht dieser Mentor. Und wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, also sich so um andere Leute zu kümmern, das hat für ihn natürlich auch sehr, also er hat sehr viel Geld verdient damit, dass er anderen Leuten geholfen hat, die Karriere zu machen. Aber das ist auch natürlich eine bewusste Entscheidung, sein eigenes Werk dann ein bisschen hinten anzustellen und sich um andere Leute zu kümmern. Interessanterweise natürlich aber auch, was sich total aus diesem Impro-Ansatz ergibt, was natürlich viel, viel kollaborativer ist als dieses alte, was man von der Uni kennt oder was ich noch kenne, so klassisch so Goethe, das Genie sitzt am Tisch, alleine schreibt. So, Impro-Comedy ist natürlich genau das Gegenteil. Also wenn man auch guckt, so die Filme, die Judd Apatow macht, also ich habe gehört, die Faustregel ist so, das fertige Produkt hat nur 2/3 des Drehbuchs in sich und das restliche Drittel ist improvisiert. Und selbst das Drehbuch, was am Drehtag da liegt, ist nicht das, was ein Mann geschrieben hat, sondern da waren vorher 10, 20 Comedians dran, die immer wieder verfeinert haben, Sachen umgestellt haben, Sachen ausprobiert haben, Sachen angespielt haben, die Leseproben gemacht haben, Spielproben. Also ein ewig währender Prozess, der aber tatsächlich nicht aus dem einzelnen Genie herauskommt, sondern aus der Kollaboration. Und das führt ihn natürlich als seiner Mentortätigkeit so eins zu eins fort.
Stefan Schuckmann sprach mit mir über die Kunst von Judd Apatow. Anlass ist natürlich der Kinofilm The King of Staten Island, der nächsten Donnerstag in unsere Kinos kommt. Vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.